Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
Andreas der Oldie
und Sebastian der Musiker.
Hallo zusammen.
Ins Wort gefallen.
Ja, richtig scharf ins Wort gefallen.
Scharf.
Und das, obwohl wir ja wieder, wie schon bei den Specials im Frühjahr, in einem Raum sitzen, denn wir sind getestet, wir sind gesund und wir sind zurück in einem
Vielen
Raum.
Vielen Dank an den Bund, der meinen Test heute Morgen bezahlt hat, weil ich zum Friseur gegangen bin und dann war das ein Dankeschön an die Allgemeinheit für meinen Test.
Vielen Dank ans Krankenhaus, weil ich da arbeite.
Liebe
und
Grüße.
Die halt eh genug Tests für alle haben.
Und du? Selber gepupelt?
Ja, ich hab einen eigenen Test erstellt.
Bist du da eine eigene Testperson?
Ja.
Okay,
ja.
Aber die Flüssigkeit verwende ich nicht mehrfach.
Geht es nicht?
Die trinkt er danach.
Der heutige Wein der Folge ist aus dem Corona-Testflüssigkeit. Nee, Quatsch. Dadurch, dass wir zusammensitzen, haben wir auch wieder einen Wein der Folge. Und den habt ihr gerade gehört, wie wir damit angestoßen haben. Der wird uns zur Verfügung gestellt von der Weinzesche in Essen.
Hämmer, die Zesche.
Seit 1997 ist die Weinzesche in der Zesche Bonifatius in Essen, eines der schönsten Zechengebäude im Ruhrgebiet, angesiedelt. In diesem Industriedenkmal hat dieser Weinhandel eine ganz tolle Atmosphäre auch, ein besonderer Ort, um Weine zu verkaufen. Dort gibt es vor allem Weine aus klassischen Weinanbauländern wie Frankreich, Spanien, Italien und natürlich auch Deutschland. Frankreich ist natürlich auch ein Thema, da kommen wir heute auch dazu. Der heutige Wein der Folge ist tatsächlich auch ein französischer Wein, den wir hier von der Weinzesche Essen haben. Es ist nämlich der Lafarge Cabesta aus dem Hause Roussillon. Ein französischer Wein, trocken, ein Rotwein und der schmeckt schon sehr, sehr markant. Aber gut, wie hat es euch denn geschmeckt?
Also ich habe ja wenig Sachverstand, habe aber sofort Dinge gerochen, die gar nicht drin sind, aber trotzdem, ich habe Schokolade gerochen und zwar nicht an meine Finger, sondern im Wein. Ich finde ihn sehr interessant von der Geschmacksnuance, die drin sind. Ein sehr, ich sag mal, interessanter Wein.
Ja, mir hat er auch gut geschmeckt. Ich bin da noch zu kurz drin im Weingame, als dass ich da jetzt so feine Nuancen oder Unterschiede rausschmecken könnte. Aber er schmeckt.
Ein Weinliebhaber wird sich totlachen, was ich gut. Da von mir gebe, aber ich riech's halt.
Also. Ja, nee, also dieser Lafarge Cabesta ist auch ein Cuvée aus klassischen Rebsorten, nämlich aus einem Grenache und einem Syrah. Und speziell in dem Syrah-Anteil ist tatsächlich auch Schokolade ein markanter Geschmack, der da raussticht. Und deswegen trifft es da schon zu, was man da auch riechen und ganz klar dann auch schmecken kann. Die Weinzesche Essen hat natürlich noch verschiedenste Weinsorten. Gerne könnt ihr euch auch auf deren Website umschauen, weinzesche.de. Dort gibt es auch einen Online-Shop. Das heißt, für die aus dem Ruhrgebiet kommen, ist es natürlich am schönsten, wenn man dort hinfährt, natürlich unter den jeweils geltenden Auflagen. Aber auch natürlich die Besonderheit des Shops zu genießen und da vor Ort den Wein zu kaufen, aber auch alle anderen, die von weiter weg kommen oder die da im Moment wegen der Sicherheit lieber online bestellen wollen, gibt es auch die Möglichkeit, den Online-Shop unter weinzesche.de zu besuchen.
Und Essen selbst ist eine Reise wert. Ich war öfters schon beruflich in Essen. Man meint immer, Ruhrgebiet, total langweilig, aber eine tolle Stadt, viel Flair, gerade so die alte Zeche-Anlage, absolut sehenswert. Ich habe mir jetzt gerade nochmal ein Bild angeschaut von dieser Weinzesche in Essen. Also ich glaube, das Außenrum ist ganz toll und ganz viel Landschaft. Also man denkt immer, naja, Ruhrgebiet Essen, da ist ja nur eine Autobahn und gar nicht. Also das ist eine wirklich tolle Ecke, auch zum Kurzurlaub machen, kann man echt nur empfehlen. Und wenn man dann noch einen guten Wein verkosten will, ich glaube, die Weinzesche in Essen ist da echt ein guter Anlaufpunkt.
Ja, bietet auch Weinproben als Veranstaltung an. Alles auch, weitere Infos dazu auf der Website.
Könnt ihr euch gerne mal hingehen.
Um hier diesen Werbeblock noch so ein bisschen abzuschließen, noch der Hinweis, dass die Jungs von Sperling beim WDR Rockpalast aufgetreten sind, haben da ein richtig krasses Live-Set im Skatepark gemacht, sehr cool produziert. Die Musik ja sowieso kraftvoll, wir haben das ja hier im Special besprochen, hatten auch den Jojo, den Sänger und Rapper hier im Interview, könnt ihr auch gerne nochmal unsere Folge dazu anhören und dann in der Mediathek unter Rockpalast oder auch auf YouTube ist der ganze Auftritt zu finden, das lohnt sich definitiv auch.
Toller Erfolg auch für die Jungs, in dem Format nochmal in Erscheinung treten zu dürfen, jetzt in Corona-Zeiten, tolle Sache.
Definitiv. Und da wurde auch groß aufgefahren. Also so, wenn man da als Newcomer-Band, sage ich mal, plötzlich so, also was man da in den Stories damals gesehen hat, als es aufgezeichnet wurde, irgendwie zig LKWs, die extra nur für die gekommen sind, um da die Bühne entsprechend zu bauen, die ganze Technik. Also sehr, sehr, sehr
haben sie verdient, die Jungs.
Auf jeden Fall.
Definitiv. Gut, jetzt kommen wir aber zu unserer Folge Nummer 27. Da geht es nämlich wie immer um drei Alben, nämlich um die Überraschung von Patricia Kaas, die Tour de Charme, mit der wir gleich beginnen werden. Weiter geht dann mit Balthasar und Sand, das ist die Neuerscheinung aus dem Jahre 2021. Und als Klassiker kommt aus dem Millennium, dem Jahr 2000, Parachutes, das Debütalbum von Coldplay. Wie hat euch denn diese musikalische Trilogie gemundet?
Ähnlich gut wie der Wein, würde ich sagen. Also war eine durchaus gute Woche. Nicht die beste Woche, die wir hatten, nicht die schlechteste Woche, die wir hatten. Auf jeden Fall ja, gut zu hören, abwechslungsreich mal wieder. Musikstil und Sprachen, die wir noch gar nicht hatten bisher. Von daher fand ich sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
Schließe ich mich voll umfänglich an. Breit, interessant, neu. Musikalisch wirklich von A bis Z. Ich fand es wirklich sehr breit aufgestellt. Auch wieder was gelernt über zwei, also Balthasar, über das Cover bin ich auch mal gestolpert, definitiv. Ich muss ja sagen, das ist echt sehenswert. Aber auch da wieder so bewusstseinserweitern, sage ich mal, gerade Richtung Coldplay, hatte ich auch eine andere Vorstellung von der Musik und ja, auch wirklich besprechenswert. Prima. Und die Cars kamen ja von mir, also da habe ich wieder probiert, ein bisschen Kultur reinzubringen. Wow. Christoph, wie ging es dir?
Ja.
Also nicht nur mit der Cars, sondern auch.
Ja, Cars erinnert mich immer erstmal an den Rapper Cars von den Orsons.
Ist auch, wenn man nur nach Kaas googelt, findet man auch Patricia Kaas erst relativ weit unten.
Ja, ja, mir ging es grundsätzlich auch ganz gut. Bei manchen Alben besser als bei anderen, aber dazu werden wir dann in der Einzelbesprechung kommen. Aber im Grunde genommen auf jeden Fall eher eine Woche im oberen Mittelfeld, würde ich sagen, so im Gesamtschnitt. Wobei für mich das schwächste Album der Woche, das ist, was wir als erstes besprechen. Und damit gebe ich das Wort an dich, Papa. Tour de Charme, Patricia Kaas.
So ist es, genau. Patricia Kaas, 1966 geboren, also mein Jahrgang. Ist eine französische Sängerin, international erfolgreichste französischsprachige Sängerin. Steht eigentlich für Chanson, aber nicht klassisch, weil der klassische Chanson, Piaf und so Geschichte, ich glaube, das ist was ganz anderes. Die Kaas, und ich glaube, das ist keine Beleidigung, wenn man sagt, die Kaas, ich glaube, die Französinnen, die Chansons singen, stehen da drauf, wenn man nur
den Namen hat.
Le Kaas. Macht eine Mischung aus Chanson, Pop, Jazz, Rock, also alles so in die Richtung. Mhm. Ich glaube, was in dem Album sehr im Vordergrund steht, ist diese ultra geile Band. Also ich glaube, die Musiker, jetzt nehmen wir mal Kaas weg.
Ja, ja.
Wow, also da Gänsehautmomente. Kaas wurde als jüngstes von 7 Kindern geboren. Ihr Vater war ein Bergmann in Lothringen, also im Elsass. Ihre Mutter war Saarländerin und sie wuchs in einem Ort zwischen Vorbach und Saarbrücke auf der französischen Seite. Aber bis zum Alter von 6 Jahren sprach sie ausschließlich Saarländisch, also eher deutsch angehaucht.
Saarländisch.
Und ihre
Arme.
Ja, es gilt als deutsch. Und diese Herkunft ist auch Grundlage für ihr mehrfach ausgezeichnetes Engagement für die deutsch-französische Freundschaft. Ihre Mutter hat sie schon sehr früh ermutigt, zu singen und Sängerin zu werden. Und schon mit 8 Jahren hat sie auf kleineren Veranstaltungen Auftritte gehabt. Und erste Schritte ins professionelle Musikgeschäft hat sie mit 13 Jahren schon gehabt. Mit Hilfe ihres Bruders hatte sie einen Vertrag und konnte im, das muss man tatsächlich benennen, im Saarbrücker Club Rumpelkammer auftreten. Ich weiß gar nicht, ob es die Rumpelkammer noch gibt. Das ist bestimmt eine tolle Location.
Charme Rumpel.
Interessant, sie nannte sich damals Patty Pax und stand immerhin 7 Jahre lang mit ihrer Band auf der Bühne.
Kurzer Zwischeneinwurf, Patty Pax klingt auch extrem nach einem Musiker aus dem Panikorchester von Udo Lindenberg.
Oh, hier der Patty Pax. Das kommt später nochmal dazu. Es gibt einen Titel, den ich mir unbedingt mit Udo Lindenberg mache. Ich habe ja immer so Idee, wer mit wem mal was singen könnte. Sie hat dann mit 16 mal ein Praktikum in einer Modelagentur gemacht, ist dann aber doch wieder zur Musik gewechselt. Und der Durchbruch kam 1985. Dort wurde sie vom Schauspieler Gérard Depardieu entdeckt.
Oh.
Und er hat sie gefördert an der Stelle. Und mit Mademoiselle Jean de Blue war der erste große Hit. Und bereits 1990 hat sie ihre erste Welttournee gehabt mit 16 Monaten on Tour, 196 Konzerte in 12 Ländern mit ungefähr 750.000 Besucher. Also das war schon sehr, glaube ich, eine große, umfangreiche Tour. Und 1993 erschien dann das Album Je te dévoue. Das ist das Album, auf dem auch die Tour dann basiert. Wurde damals in 47 Ländern über 2,5 Millionen Mal verkauft. Und die anschließende Tour auch wieder in 19 Länder, auch in Korea, Japan, Kambodscha, Thailand. 750.000 Zuschauer. Was sie auszeichnet, ist eine sehr raue Stimme mit einer Brüchigkeit, aber sie bewegt sich im Alt- bis Mezzosopran. Und was besonders rausgehoben wird, ihre Rhythmik und Phrasierung, die funktioniert in Englisch, Französisch und Deutsch. Also sie singt dann drei Sprachen. Und diese Sprachen sind doch sehr unterschiedlich so von der Rhythmik. Und trotzdem schafft sie es in alle Sprachen, diesen Groove rüberzubringen. Und das finde ich bemerkenswert.
Ich hätte gerne mal was speziell auf Saarländisch gehört.
Ja, das stimmt. Ja. Also Deutsch hört man ja zwischendrin schon.
Ja, ja.
Aber Saarländisch, man weiß ja nicht, ob sie es überhaupt noch kann.
Ja, ja.
Ja, also so viel zum Hintergrund, Background
von Patricia Gass. Eine kurze Überleitung zu dem Album. Nee, aber sehr schön, wie du immer viele Informationen rausgibst. Da müssen wir uns, glaube ich, eine Scheibe abschneiden.
Nee, muss man gar nicht, aber ich finde es immer wichtig zu wissen, wo kommt jemand her. Jetzt gerade bei
Saarland. In dem Fall aus dem Saarland.
Ja, genau. Ich habe Elsass vorhin gesagt, das war falsch, das ist ein Saarland. Ne? Also muss ich revidieren. Elsass wäre woanders.
Ja, das deutsche Elsass.
Flammkuchen.
Entschuldigung. Lecker. Wie ging es euch so mit dem ersten Titel? Also, dass es live war, habt ihr ja mitbekommen.
Ja.
Was habt ihr erwartet?
Erwartet habe ich gar nichts.
Gar nichts.
Also ich kann mir auch überhaupt nichts vorstellen.
Ich habe ein bisschen mehr Klassisches
Patricia Kaas, habe ich da nicht aktiv gewusst, dass es französisch ist. Tour de Charme könnte ja auch irgendwie ein englischer Künstler, könnte ja seine Tour auch Tour de Charme nennen.
Das
ist
jetzt
nicht so abwegig eigentlich. Ja. Sag hat mir vorher gar nichts gesagt. Aber ja, der erste Titel ging los und ich habe erstmal direkt gedacht, da kommt jetzt gleich Elton John irgendwie. Ja, weil vom Klavier her klingt es halt extrem, oder allgemein, der Sound war sehr, sehr Elton John-artig.
Witzig, ich habe gedacht, beim ersten Lied habe ich gedacht, Jörg Pilawa kommt gleich die Showtreppe runter. Das hat schon irgendwie so eine ARD-Samstagabend-Show.
Ja gut, das gehört halt ein
bisschen gespielt zu. Gespielt von Elton John. Ja. Was wiederum lustig ist, ich habe heute Mittag das Album nochmal gehört in der Mittagspause und habe dann gesehen, nur die ersten paar Wörter von dem Lied, was gerade lief. Und das war auch Entre dans la lumière. Und dann habe ich mir nochmal meine Notizen angeguckt und denke so, Elton John, das passt überhaupt nicht. Und dann war das aber die Akustikversion, die ganz am Ende von dem Album nochmal ist. Und dann habe ich nochmal die Live-Version oder die erste Version angehört und dann habe ich gesagt, okay, da ist doch die Elton John.
Welche gefällt dir besser?
Die mit der vollbesetzten Band.
Die vollbesetzte.
Also die nicht akustische Version.
Ja, definitiv.
Auch, okay, gut.
Und noch eine Anmerkung, was ich so vom Sound her, was aber vielleicht halt auch an dem Live-Sound allgemein liegt, aber so ein bisschen klingt es auch wie die Live-Alben der Söhne Mannheim, so von der Musik, vom Sound her irgendwie.
Okay.
Also jetzt nicht von der Art, aber so die Grundmusikstimmung.
Okay. Also es ist ja eins dieser Live-Alben, wo, finde ich, sehr unsauber technisch zwischen reingeschnitten ist. Also mal ist der Applaus da, dann ist er wieder komplett weg.
Ja, ja.
Sowas mag ich eigentlich gar nicht, weil entweder es ist live, dann muss man das alles drin lassen, zumindest im Hintergrund, oder man lässt es. Also von daher, das finde ich immer ein bisschen ungeschickt geschnitten. Trotzdem, glaube ich, ist live bei Patricia Kaas mit Sicherheit eine Bank. Ne?
Ja, insbesondere mit der Band, wie du angesprochen hast. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich. Also da kann ich mich auch absolut drauf einigen. Ich war jetzt kein ganz großer Fan von dem Album, was aber bei mir halt auch so ein bisschen an dem Französischen lag. Ich kann kein Französisch, ich habe da irgendwie keinen Bezug zu und das hat mich dann auch auf dem ganzen Album irgendwie irritiert, sage ich mal. Und was schön sein kann und auch sicherlich technisch beeindruckend ist und so gewollt ist, aber auch direkt beim ersten Lied ist mir das stark aufgefallen, dass sie da sehr viel Pathos reinlegt. Also das ist schon sehr Céline Dion habe ich dann da so im Blick gehabt. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit, wenn ich sie gehört habe, habe ich mir Marianne Rosenberg dabei vorgestellt. So, ich hatte die ganze Zeit Marianne
Rosenberg. Das ist, glaube ich, eine Beleidigung für sie.
Ja, aber die heutige, also so die alte Marianne Rosenberg hatte ich immer vor Augen. Und musikalisch hat mich dann auch immer wieder an Udo Lindenberg auch echt erinnert. Mhm. Also so Panikorchester, wie die dann live dann da auch so ein bisschen ausbrechen und dann ihr eigenes Ding machen. Und ja, das hat mir dann immer wieder sehr, sehr gut gefallen.
Mhm. Das Ausbrechen der Band.
Ja.
Das heißt Stimme und das Französische, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist sein Problem.
Ja,
okay. Also aber es ist doch sehr melodisch. Schön.
Also du kannst Französisch, oder?
Nee.
Ich aber als du, gehabt, aber du hast bei mir angerufen, weil du mir sagen wolltest, mich darauf hinweisen wolltest, dass bei Spotify die ersten vier Lieder oder so oder fünf oder drei der ersten vier Lieder oder so falsch benannt sind. Ja. Und da hast du die Lieder ausgesprochen und ich habe so gedacht, so wow, da merkt man, der gute Mann hat mal zumindest irgendwie was Französisches gelernt. Also, also was Aussprache und Lesen angeht.
Lesen und Aussprechen, ja, verstehen, null, weil da ist dieses Grammatikproblem.
Weil ich glaub,
die deutsche Grammatik nicht
beherrscht, Christoph und ich, wir zwei, wir lesen das zwar auch so, aber einfach so, wie wir Franzosen parodieren und ja. Wenn dann da was steht, dann lesen wir es halt einfach so vor, wie wir denken. Aber meistens stimmt es dann wahrscheinlich auch.
Oui, le Patricia K. seine
französische. Wollen wir irgendwie was besonders ansprechen? Oder es waren ja sehr viele Titel. Also.
Was ich auch immer wieder cool fand, also direkt, wenn wir direkt zum zweiten Lied da springen.
Dallemand.
Wo die, richtig, wo dann Dallmayr, wo dann die Bläser dazukommen und das Ganze nochmal von einer ganz anderen Seite damit reinbringen. Und zwischendrin waren auch deutsche Worte.
Ja, ab 3 Minuten 50.
Eine Windbühne. Ja.
Und es ist auch wieder so Sprache auch dabei, also immer wieder so eingesprochene Elemente,
ja, die sie dann reinbringen. Ja, dieses Auf Wiedersehen, Lili Marleen, aber so rockig, mit diesem rockigen, rotzigen Unterton, also ich weiß nicht, ob ihr auf die Stimme so ein bisschen geachtet habt, also das ist ja nicht nur dieses pathetische und viel Vibrato, ja, sondern zwischendrin richtig urig hingerotzt, also das finde ich bemerkenswert bei ihr. Ne?
An was mich das Lied erinnert hat, war Seid bereit, von Scar, dem Bösen bei König der Löwen. Daran hat sich irgendwie Musik, sowohl musikalisch als auch so vom Gesang her zwischendurch erinnert, was ja aber nicht schlecht sein muss.
Ja, absolut. Ja. Chante de Vous ist Chansonbeginn, ganz klar, sehr melodisch, schön die Gitarre im Vordergrund und auch als Begleitung. Und da ist richtig Jazz drin dann. Ne? Also Chansonbeginn, aber dann geht es sofort in eine Jazz-Richtung. Ne? Aber keine unangenehme Jazz-Richtung. Ich finde, Jazz ist manchmal so gefuddel, ne? So,
ja. Mhm. Ja, aber das ist so ein poppiger Jazz, würde ich sagen. Ja. Und der bei Spotify ist ja dann ab hier, glaube ich, sind die Lieder falsch benannt auch.
Ja, vorher.
Vorher schon.
2, 3 und 4 sind falsch
benannt. Aber ich glaube, Lied 3 heißt bei Spotify Hotel Normandie.
Genau.
Ist verwechselt, ja. Warum auch immer, wahrscheinlich auch wieder über diesen Namen, hatte ich am Anfang so eine Assoziation zu Hotel California. So von der Melodie her irgendwie.
Ja, wenn wir den Text übersetzt ins Deutsche, geht es tatsächlich um das Feeling in diesem Hotel an der Normandie. Aha. Und es wird ganz viel vom Geist von David Bowie auch gesungen. Und ich glaube, da hat man auch dann auch eine Assoziation, wenn man sich das übersetzt. Mhm. Saxophon-Solo, sehr präsent an der Stelle, auch als Zwischenspiel. Und dann dieser Battle zwischen Saxophon und Gitarre ab 55, auch das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Oh. Okay, dann bei der Nummer 5, L'Homme qui
passe, hab
ich geskippt.
Habe ich nicht geskippt, ich habe es angehört. Das hat mich sehr stark, es gibt auf YouTube so Gitarren-Backing-Tracks und die heißen dann meistens irgendwas wie Melancholic Ballad Rock Song oder sowas. Und genau so klingt es.
Also okay.
An mehreren Stellen in dem Album gibt es so Lieder, die genau wie so ein Backing-Track für so Gitarren-Solos klingen. Nicht negativ gemeint, sondern sehr schön irgendwie.
Ja, ich fand es auch gar nicht so schlecht. Wundert mich, dass du das so.
Nee, ich fand es am Anfang sehr gut und dann flacht es ein bisschen ab, wie der Gesang kommt. Also ja, kann es nicht beschreiben, aber ich fand es dann nicht so und habe weiter geskippt. Weil es dann auch so diese Dramatik, wo du angesprochen hast in der Stimme, die war mir zu arg.
Ja, ja.
Mon Mec Amour, also dieser Song über einen Freund, viel Rhythmik, viel Spaß, so ein Jazz-Funk-Beginn. Und diese Interaktion mit dem Publikum ist live halt immer, ich höre das unheimlich gern sowas.
Ja, das klingt für mich wie eine Mischung aus Hey Big Spender von Shirley Bassey und einem Falco-Lied. Da hatte ich irgendwie so eine komische Mix-Assoziation. Hat mir aber auch gut gefallen, weil es so druckvoll irgendwie war. Und wie du sagst, das Publikum ist mit dabei. War auch eine der Stellen im Album, die mir am besten gefallen haben.
Mhm. Kennedy Rose ist wieder sehr bluesig.
Das finde ich so, da war bei mir am meisten diese Udo Lindenberg
ja.
Assoziation irgendwie. Wenn, da kann man sich so richtig vorstellen, wie er irgendwie so über die Bühne so rumtanzt, wie er es halt so immer macht.
Das da ist die Band auch schon so ein bisschen panikorchestermäßig, ne? Das, ich glaube, ja. Das macht's aus. Ja, und, ja. Das der, und darum ist auch so diese Idee, die beide mal auf der Bühne, das wäre hochspannend, ne? Lindenberg und Kaas, das wäre mal hörenswert, glaube ich, an der Stelle, ne? Und da würde das Kennedy Rose wird ganz gut passen. Ich finde, diese Art von Stücke passe besser wie die ruhigere bei ihr. Und so geht es dann auch beim Ricard de Risch weiter, Blues-Rock in die Richtung. Da ist so ein bisschen Zirkusmusik-Style zwischendrin, wo man denkt, das ist jetzt, jetzt kommen gleich der Elefante oder die Pferde mit der großen Federbüschel auf dem Kopf.
Das war bei mir so das erste Lied, wo ich gedacht habe, so jetzt könnte mal irgendwie was anderes passieren. So auf dem Album, wo ich mir gedacht habe, nee, aber halt so ein bisschen irgendwie, wo mir auf einem Konzert, glaube ich, auch dann so das reichen würde, wenn ich das auf einem Festival oder so sehen würde. Ich meine, klar, die spielt nicht auf Festivals, aber angenommen, sowas wäre da, würde ich sagen, okay, reicht genug gesehen, wir können weitergehen zur Handbrotzeit.
Okay. Ja. Bei Mademoiselle Jean de Blue, nächstes Big Band Zirkus, also so eine Mischung, Big Band Zirkus, Chanson, Musical, alles so ein bisschen gemixt.
Ja.
Ich finde es mitreißend, habe ich da hingeschrieben. Und was ich ja auch wiederum lieb bei Live-Alben ist die Bandvorstellung mit ausreichend Zeit, dass die so ein bisschen rumfuddeln können. Ja. Das mal. Ich finde, das ist eine Wertschätzung für die Musiker. Und wenn das dann auch auf einer Live-CD ist, finde ich gut.
Für mich klang das Lied sehr detektivisch irgendwie. Und so am Anfang könnte man sich so einen Detektivfilm irgendwie vorstellen.
Ich sage jetzt nichts mehr, weil ihr dauernd lacht. Ich weiß nicht, ob es an meiner französischen Aussprache liegt. Oder nö.
Wir sind einfach glücklich.
Glücklich, okay.
Ja, auch bluesig hier auf jeden Fall das Lied. Und wie du sagst, dann verschiedenste Stile, die da zusammenspielen. Ein bunter Opus. Ja, gutes Lied.
Gut, dann Il me dit que je suis belle. Wirklich gute Ballade. Ich glaube, die ist...
Ja, da finde ich das Intro überragend mit der Gitarre. Mhm. Wie die da so reinspielen und sowas. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut.
Ist auch wieder sehr musical-esque an der Stelle für mich.
Wanna Be Loved By You muss nicht drauf auf sowas, wenn man so gute so eigene Stücke hat, dann muss ich nicht irgendwas anderes nachsingen. Also fand ich total entbehrlich. Der nächste Titel kann ich nicht gut aussprechen.
Sequinorio.
Ja. Da finde ich, dass Cast zwischen den Genres hin und her wechselt. Bemerkenswert. Und ab Minute 4 ein einziges gute Laune-Stück. Und jetzt kommt er, könnte auch bei Udo Lindenberg stattfinden. Also das war für mich der Titel, wo ich sage, jawohl, da muss eigentlich das Panikorchester hinten dran irgendwo Party gestanden haben.
Also insgesamt halt die Musik, glaube ich, immer, weil halt so die Band, ich weiß nicht, ob es da, woran das liegt, dass das so ähnlich zu Udo Lindenberg klingt, ob die...
Sind einfach gute Musiker, glaube ich. Also die gerne spielen und auch Spaß haben. Ja, wollen wir
dann noch die Akustikversion am Ende, aber da hatten wir es ja schon, fanden wir alle nicht so gut wie die Originalversion, sage ich jetzt mal.
Einspruch, ich fand es andersrum.
Aber
gut, das ist reine Geschmackssache. Also ich merke, ich konnte euren Horizont wieder ein bisschen
erweitern. Definitiv,
im Sinne von, man kann auch Französisch singen.
Zumindest sagt uns jetzt
und Patricia Kaas was. Ältere Dame, passend zum Oldie.
Richtig.
Ist dann auch okay.
Da war noch eine Frage von mir. War die damals so berühmt in Deutschland? Gab es da so Schwärmereien, sag ich mal, für Patricia Kaas?
Es gab vereinzelt Schwärmereien, aber dann doch bei älterer Herrschaften.
Oh.
Natürlich ist Patricia Kaas als Frau natürlich auch, stellt was dar. Und ich kann mich gut erinnern, ein ehemaliger Chef von mir, den ihr auch kennt, der ist voll auf die abgefahren. Also da ging es gar nicht um die Musik, sondern er fand einfach die Sängerin richtig gut. Der hat einen gelben BMW M3 gefahren, dann wisst ihr. Gut, habt ihr Favoriten gefunden oder war es so schlecht?
Dass sicher, definitiv.
Dann raus mit.
Ich fange an, damit mir keiner klaut. Lied Nummer 2, D'Allemagne.
Sehr schön.
Bei mir ist es Mon Moc en Moi. Lied Nummer 6.
Gut, und dann hätte ich gern Il me dit que je suis belle. Er sagt zu mir, dass ich schön bin, wenn ich das richtig übersetzt habe. Wobei mich das natürlich zum Zweifeln bringt, wenn mir jemand sagt, ich wollte...
Ach Vater, du bist wunderschön.
Wenn er das sagt. Ja gut, prima. Dann sind wir schon mit der Cars fertig.
Herrlich.
Kurze Pause.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann... gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Kronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Das zweite Album der Woche kommt aus Belgien, genauer gesagt aus Gent oder Gent oder Gent. Keiner von uns weiß genau, wie man
das ausspricht. Oder
Jean vielleicht auch. Kommt von der Band Balthasar, die sich im Jahre 2004 gegründet hat. Damals noch unter dem Namen Lost and Found. Dann gab es so ein paar Personalwechsel. Die aktuelle Besetzung besteht aus Martin Delvaudère, Ginte Depres, schätze ich einfach mal, dass der gute Mann so heißt, Simon Casier, Michel Balsain und Thijs de Belcke.
Das ist eher so ein Radrennfahrer, ne?
Ja, aus dem Team Lotto Domo.
Genau.
Und die Band an Ginte vorbei.
Hatte 2009 so das erste Mal international auf Konzerten aufgetreten, unter anderem in Südafrika so eine kleine Clubtour gemacht. Und hat dann im Anschluss aber erst das erste Studioalbum veröffentlicht mit dem Titel Applause. Ja, wie gesagt, zwischendurch hatten sie sich dann mal auch ein bisschen voneinander entfernt, ein bisschen weniger Musik gemacht, so ab 2015, glaube ich, bis 2019, räumlich glaube ich nicht, aber haben so ein bisschen die Solo-Projekte gemacht und dadurch dann beim Beobachten der anderen mit ihren Solo-Projekten haben sie sich dann wieder zusammengefunden und sich gesagt, ah, komm, lass uns doch mal wieder was zusammen machen. Und dann haben sie dieses Jahr ihr 5. Studioalbum veröffentlicht mit dem Namen Sand. Als allererstes kommen wir auf das wundervolle Cover zu sprechen.
Unfassbar.
Wisst ihr, wie der gute Mann oder das gute Wesen darauf heißt?
Da haben wir das ja jetzt schon kurz angeteasert, haben wir in der Pause.
Eben.
Homunculus Loxodontus.
Korrekt. The one who waits.
Klar.
Steht in einer Universität, glaube ich, im niederländischen Leiden. Die Künstlerin Margriet van Brevoort hat die gebaut, um die, ja, um Patienten quasi aufzumuntern, wenn der in der in dem Wartezimmer sitzt quasi. Und ja, einfach damit die Leute nicht so Angst haben, irgendwie, wenn sie darauf warten und dieses komische Etwas, dieses Walross-Mensch, irgendwas Wesen, hat in Russland, glaube ich, Berühmtheit bekommen, weil irgendwie die Leute gesagt haben, das symbolisiert so die russische Politik, die halt einfach so irgendwie gar nichts macht oder was.
Und so. Das passt auch zu der Beschreibung, ein bisschen aus der Form gekommen, augenscheinlich weniger auf das Äußere bedacht.
Genau.
Aber man sitzt ja sowieso nur drinnen rum und sieht niemanden.
Liebe Grüße an Wladimir Putin.
Und genau so. Und ich habe eben schon in der Pause gesagt, wir werden uns diesen Homunculus Loxodontus werden wir uns bestellen. Den gibt es nämlich als Plüschtier auf Amazon in 5 verschiedenen Größen. Wir werden ein Bild davon posten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Leber der Dupedos.
Nun, aber kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich der Band Balthasar und dem Album Sand.
Ich dachte, es geht nur ums
Cover. Ja, eigentlich hätten wir nur das Cover. Also finde ich immer noch sehr, sehr schön, diesen Mensch. Wesen. Was sagt ihr denn zur Musik, die auf diesem, die hinter diesem Cover steckte? Fragezeichen.
Ausrufezeichen.
Ich habe für das Album einen alternativen Titel entwickelt beim Hören und der lautet 50 Shades of Cool. Ich habe bei fast jedem Lied stehen, dass es cool ist. Also dass es so wirklich so aktiv und beinahe aggressiv cool ist, diese Musik. Aber immer wieder auf eine andere Facette und immer wieder auf eine andere Art und Weise. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich fand das Album an sich wirklich ein, ja, beinahe ein Meisterwerk. Also das war ein richtig, richtig tolles Stück Musik, was mir sehr, sehr, sehr viel Spaß bereitet hat.
Schließe ich mich an. Viele verschiedene Richtungen, so ein bisschen. Man kann es aber gar nicht so wirklich beschreiben. Also es geht so ein bisschen über die Grenze hinaus. So ein bisschen, also ich habe Brass Banda zwischendrin gehört, Cher habe ich zwischendrin gehört. Also sehr breit aufgestellt. Ja, gut.
Ja, so typisch Indie, das ist irgendwie komisch gesagt, Indie auch irgendwie so.
Indigen.
Diese, ja, so dieses typische, nicht irgendwie zuordnenbar, was es denn jetzt für eine Musikrichtung ist. Ist es Pop irgendwie, aber dann ist dann ab und zu auch wieder diese, ja, also es ist so ein ganz, ganz toller Mix irgendwie, der da entstanden ist. Und ich glaube, Balthasar ist auch, was ich so gelesen habe, wird ja europaweit mit als eine der Top-Indie-Bands allgemein gehandelt auch. Also da weiß man warum, wenn man das gehört hat.
Jetzt aber mal Stellungnahme.
Ja, bitte.
Stellungsname.
Ja, liebe Herren, was war...
Verehrtes Publikum.
Also ich hatte es im Hinterkopf, aber dass es so war, war mir nicht gewahr. Hä? Im Jahre des Herrn, 2019, am Samstag, den 15. Juni, von 22 bis 23 Uhr, was haben wir da gemacht?
Baldassar gehört.
Baldassar uns auf dem Southside angeschaut.
Nee, auf dem Maifeld-Derby.
Haben wir es nicht angeschaut?
Keine Ahnung. Also ich hab hier den Zeitplan nochmal rausgesucht, habe geguckt, was parallel auf der anderen Bühne war. Da hat eine gewisse Alela Diane gespielt im Parcours d'Amour, an die ich mich aber auch nicht erinnern kann.
Garantiert wieder
im
Biergarten.
Da waren wir 100 Pro im Biergarten, weil wir haben Baldassar, die haben zwischen von wegen Lisbeth und The Streets gespielt. Und ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir die haben gesehen, haben.
Beziehungsweise ja. Da waren wir, war da vielleicht der Überraschungsauftritt von Anne-Mai Kantreit?
Nee, die haben mittags gespielt.
Wir sollten zurück zur Musik kommen.
Aber bei den Streets waren wir, naja.
Ja, aber wir hätten Baldassar 2019 eine Stunde lang sehen können, haben sie vielleicht auch gesehen, aber wir können uns nicht daran erinnern.
Wir verneigen uns vor Entschuldigung.
Ja.
Falls wir sie gehört haben, wissen sie nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, wir haben sie aber nicht
das gehört. Hätten, ich glaube auch, das wüssten wir.
Stichwort Biergarte, garantiert.
Ja.
Oder Essen halt allgemein.
Gut. So, bitte auf Druck jetzt. Los geht's mit bongo-artigen Elementen.
Habe ich auch da stehen.
Bongo.
Dann kommt die Gitarre und der Bass dazu. Sehr dunkle Stimme, sehr wackelig, habe ich geschrieben. Also wackelig im Sinne von, man kann direkt so mitwackeln.
Ja.
Und dann so ein hoher Männerchor, der immer mal wieder ankommt, so Bee Gees-artig.
Also da werden sie in oder? Essen bewegt, habe ich da stehe, erst ab 0,47 kommt die ganze Kapelle dazu.
Ja, ich habe hier eine Videoidee auch direkt gehabt beim Hören, nämlich das, weil der Song baut sich ja extrem auf, der ist am Anfang eher reduziert und so gefühlt kommen immer mehr Instrumente dazu und ich habe hier so diese Idee oder wie ich das im Kopf visualisiert habe, so eine Landebahn, Flugzeuglandebahn und man ist mit der Kamera auf eine Person gerichtet, die einem entgegenläuft und am Anfang läuft dann nur diese eine Person mit den Bongos und dann kommt von der Seite nach und nach immer mehr Leute dazu und das man läuft so rückwärts
diese Landebahn. Videoidee, die gab es bestimmt noch nie, dass mehr Leute zu einem einzelnen Menschen dazukommen.
Aber ich muss noch auf ein medizinisches Problem hinweisen. Ich gehe fest davon aus, dass ab Minute 3 der Loxodontus ein Verdauungsproblem hat. Weil nur das kann diese Geräusche ab Minute 3 verursacht haben. Also bitte nochmal reinhören mit dem Hintergrundgedanke, oh, beim Loxodontus. Oh,
der Männerchor, weil du gesagt hast, Geräusche, der Männerchor, den ich da oder der da singt, finde ich, klingt so ein bisschen wie so Trompetenfanfaren. Das finde ich ganz besonders, weil die so hoch und irgendwie so druckvoll singen, dass es wie so Trompeten fast klingt. Nun denn, Losers.
Papapam als Chorus über eine Minute fast tranceartig.
Ich habe es nicht als Papapam, sondern als Bop-Bop-Bop-Bop betitelt.
Das Gleiche.
Hat mich gesanglich an der einen oder anderen Stelle an The National erinnert, weil so
eine anderer Stelle auch da stehen.
Sonore, tiefe Stimme hatte. Ist auch vom elektronischen Beat getrieben. Am Anfang habe ich bei vielen Liedern immer so ein bisschen die Angst gehabt, dass es zu abgewichst und zu cool ist, halt so ein bisschen so über den Ding schwebend. Aber was es für mich dann immer wieder aufgebrochen hat und immer wieder so ein bisschen down to earth geholt hat, war die Kopfstimme im Chor, die immer wieder da ist. Oh, und da hat
lockert man, das alles so ein bisschen auf.
Genau. Ja, genau. Und da hat man auch so Supertramp-Vibes fast schon gehabt.
Also Losers klingt nach Cher. Kennt ihr Cher?
Ja.
Da klingt das nach Cher.
Wer kennt er nicht Cher?
Und was mich wieder sehr zum Zweifel gebracht hat, war die Übersetzung des Textes. Es gibt ein Mädchen, das in einer Haarbürste singt. Es gibt einen Mob-Chef in jedem Mann. Und ich wünsche, ich könnte Tralala singen, so wie Paolo Conte.
Aha. Na klar. Weil das ja klar ist.
Manchmal ist es besser, man wird nett die Texte übersetzen. Gut, on a roll. Schön strukturierter Titel.
Mit Grovig.
Bei 2 Minuten 15 die Bläser von Brass Banda, bloß nicht so wild.
Ja, herrliche Bläser, ganz, ganz herrlich.
Vor allem die Posaune, glaube ich, im Vordergrund, wenn ich mich nicht täusche.
Poseidon.
Das ist das Gerät, wo man neu pustet, ne?
Genau, mit dem
also langen, nicht zum Alkoholtest.
Mit dem langen Zug.
Und hier an der Stelle habe ich die zweite große Referenz. The National habe ich an der einen oder anderen Stelle immer wieder gehört. Und hier habe ich die Arctic Monkeys rausgehört, die ich auch an verschiedenen Stellen, also diese modernen, diese neuen Arctic
Monkeys. Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber wo du sagst, das passt auch.
Die höre ich immer wieder raus.
Ja. Ja, bei I Want You läuft so der Beat im Hintergrund irgendwie mit. Und und dann habe ich so geschrieben, dieses an einer Stelle war so ein Gesang, der so ganz, ganz sanft im Ohr zu hören war nur
das
dieses.
Das habe ich als tranceartig wieder beschrieben, ne?
Ja, so. Das war eigentlich ganz schön.
Aber geiler Anfang bei I Want You.
Ja.
Mehr steht da nicht. Heiler. Also geiler.
Ja, Anfang. Muss reichen.
Ja. Hier fällt mir die Kopfstimme so ein bisschen, um das Ganze wieder nochmal aufzulockern.
Bei You Won't Come Around, da habe ich dann diese The National artige Stimme auf jeden Fall gehört. Ein sehr langes Outro. Oder ein langes Outro, ob es sehr lang war, weiß ich nicht mehr. Ich habe ein langes Outro da stehen. Das Lied habe ich jetzt nicht so noch ganz präsent vor mir, um ehrlich gestehen. Aber langes Outro, das heißt, Papa, dir dürfte es eigentlich nicht gefallen haben.
Outro habe ich jetzt gar nicht da stehen. Ich habe nur Hochsommermusik beim Power-Luftmatratze-Pooling.
Das war's. Ja, da kann man sich gut vorstellen,
würde ich sagen.
Ja. An der Stelle habe ich auch im Gesang, in der Stimme, mehr noch als bei anderen Liedern so diesen belgischen Akzent rausgehört und habe das irgendwie sehr gern gemocht. Also so dieses belgisch-holländische, was dann so im Englischsprachigen durchgedrungen ist, hat mir da ganz gut gefallen. Und dass die Kopfstimme zurückkehrt, hat mich da ganz besonders gefreut.
Bei Linger On habe ich auch wieder wie du, Christoph, geschrieben, dass es einfach sehr cool ist. Ganz cooler Groove.
Cool.
So
cool,
ein cooles, cool. Grooviges Mitwip-Lied irgendwie.
Extreme Anleihe an David Bowie. Nur am Anfang, ganz kurz, sofort der Gedanke blitzt an David Bowie.
Und im Refrain habe ich dann hier als Referent tatsächlich sogar auch das Moped stehen, weil es einfach auch diesen 80er-Sound hat und dieses hohe Kopfstimmenlastige. Hat mir aber auch wieder gut gefallen. Hat auch wieder sehr so funkige Elemente. Man muss einfach mitwippen. Ist für mich tatsächlich auch wieder ein Spülmaschinen- Ausräumen-Song gewesen. Also ich habe den tatsächlich auch mal wieder beim Ausräumen gehört und habe da dann auch wieder gedacht, oh, das passt ganz gut.
In der geschätzten Literatur, sorry, gibt es Anleihe an Daft Punk wegen der Retro-Synthes.
Oh, Gott hab sie selig.
Ja.
Alles gut, bei Lied Nummer 7 wollte ich einsteigen, dass ich da eine andere Haushaltsaufgabe gemacht habe, nämlich Wäsche aufhängen. Und da habe ich, glaube ich, so viel gedanced beim Wäsche aufhängen wie nie zuvor.
Herren Ober, Herren Unterbekleidung, was haben Sie denn aufgehängt?
Sowohl als auch Damen-Oberbekleidung. Oh, okay. Wollpullover.
Oh. Herrlich. Auch richtig, dass es nicht verzieht.
Ja, sicher.
Perfekt.
Sehr, sehr funkig. Sehr funkig. Habe ich an mehreren Stellen bei dem Lied mir aufgeschrieben. Erinnert mich an Parcells so ein bisschen. Hat dann aber auch gerade hinten raus
Parcels, nicht Parcels.
Parcels. Ich spreche Parcel. Es hat auch eine ausgeprägte Dramatik am Ende und könnte auch für so eine Serienmusik sein, zum Beispiel das Ende einer Folge von Dark, wo ja auch immer so ein Song dann auftritt.
Bei Lied Nummer 7?
Ja.
Das habe ich genau das gleiche, habe ich bei Lied Nummer 8 stehen. Dass da, wo dann am Ende diese Streicher dazukommen, bist du sicher, dass es bei Lied Nummer 7 war und nicht bei Lied Nummer 8? Weil da kommen diese Streicher hinzu bei Passing Through. Und dann, das ist so dieses übelste Dark-Feeling.
Okay, ich habe das bei 7.
Ja, lustig.
Bei Hourglass wird auch gut passen wegen Zeitreise und so. Das hat dann so ein bisschen Elemente davon. Naja,
Passing Through. Diese Streicher-Solo bei Passing Through, Sebastian, was du da benannt hast.
Ja, ja, ja.
Boah, das ist verjammert.
Wie meinst du?
Jammer?
Nee, verjammert, also so ein bisschen, so.
Ja, ist halt dramatisch.
Nicht im positiven Sinne
verjammert. So. Leaving Antwerp. Was um alles in der Welt ist mit diesen Menschen passiert, die da am Ende schreien? So. Also nicht, die schreien ja nicht, aber die, so dieses
Der rotzig gebrüllte Refrain am Ende gefällt mir sehr gut.
Ich finde es auch voll geil. Ich habe das Lied kam mal irgendwann mal in dieser Indie-Playlist, viel gut Indie oder Indie brandneu, irgendeine auf Spotify. Und da habe ich auch schon gedacht, so ey, was ist denn da los? Aber ich fand es so überragend also irgendwie.
Genau, bis aufs Ende habe ich da schon auch wieder so ein Sommerfeeling, Ausruhlied, Blick in die vorbeiziehenden Schäfchenwolken, Trink in der Hand und Frau mit großer Sonnenhüte und Sonnenbrille. War so das Bild, das ich gehabt habe. Aber wie es dann am Ende geschrien hat, vielleicht war es der Wal im Wasser oder der Hai oder...
Ich habe mir den Text auch nicht übersetzt jetzt und habe auch nicht besonders darauf geachtet. Ich fand nur, vom Vibe her hatte das irgendwie so was unangenehm Sexuelles.
Bitte? Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie so aufdringlich, so unterschwellig.
Was habe ich da groß
gesagt? So ein Belästigungssong.
Ja. Also keine Ahnung, was der Text aussagt, aber so vom Gefühl her.
Dass er aus Antwerpen weggeht.
Ich habe mich irgendwie unangenehm gefühlt.
Ja, weil in Antwerpen wird man immer belästigt.
Ah, ist so.
Na denn.
Fakt.
Ja, Fakt.
Nun, Halfway. Habe ich nur stehen, dass wieder die Bongos zurückgekehrt sind.
Dschungelfeeling.
Was irgendwie aber auch, das habe ich gelesen, mit einem der neuen Bandmitglieder zu tun hat, der halt wohl sehr, nicht auf Bongos steht, der sehr schlagzeuglastig und so
percussionmäßig.
Ich habe mir wieder viel Mühe gegeben.
Er ist quasi King of the Bongos.
Bei mir steht, gelungener Song, kann gar nicht genau sagen, warum.
Ja, okay. Ja, aber manchmal ist es ja so, du kannst es gerne beschreiben, aber man ja, fühlt irgendwie sich gut dabei. So
gelungen.
Lied Nummer 11, das Abschlusslied. Ja, sehr entspanntes Abschlusslied. Es ist wieder so dieses Lo-Fi-artige Beat-Gedöns im Hintergrund.
Erinnert doch aber auch an irgendwas. Ja. Ist das ein Cover oder so? Mich erinnert diese Melodie an irgendwas Abgewandeltes zu Beginn des Klavier direkt. Ich bin aber einfach nicht drauf gekommen.
Ich habe notiert, die Klavierbegleitung klingt so fremd, wie wenn man sie nachträglich eingefügt hätte. Also das ist für mich ein Fremdkörper, die Klavierbegleitung. Warum auch immer.
Ja.
Ja.
Hat dann aber auch ein sehr langes Schlimme Outro wieder. Ne? Das ist für dich wahrscheinlich noch schlimmer. Oder hast du dann gar nicht mal. Ja.
Ach, ich schaue mir gerade wieder diesen walrossartigen Vieh an. Da. Ich finde das so schön, dieses Bild. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mir das an die Wand hänge.
Ja, also das kleine 20 Zentimeter Ding kostet bei Amazon auch nur 12,50. Ich habe schon mal geguckt.
Ja, also das bestellen wir uns auf jeden Fall. Das wird unser, das stellen wir uns hier immer in die Mitte ab sofort. Beim Aufnehmen.
Schauen wir mal, ne?
Hat jemand Favoriten?
Ja, on a roll.
Das ging schnell.
Oh. Das ging mega schnell. Jetzt muss ich ja erstmal nochmal gucken, wo es war. Ja, on a roll habe ich tatsächlich auch auf Platz 2. Das ist ja herrlich. Für mich ist es direkt das Intro, also nicht das Intro, sondern das erste Lied, Moment, einfach auch aufgrund meiner coolen Videoidee, die hier ein bisschen sehr hart übergangen wurde, wie ich fand. Aber naja, deswegen ist es für mich die Wahl für die Playlist. Und immer beim Hören an diese Videoidee denken, sie ist nämlich sehr, sehr toll.
Ich hatte überlegt, ob ich Losers nehmen soll, aber habe mich jetzt dann doch beim Sprechen darüber für das Belästigungslied entschieden, weil ich es so schön finde, dieses Gekreische und dieses Lied, und nehme Leaving Antwerp. Und damit beschließen wir diese Besprechung des Albums, haben noch ein Album vor uns, nämlich Coldplay mit Parachutes, und da kommen wir gleich dazu.
Chris Martin, Johnny Buckland, Will Champion und Guy Berryman. Das sind die vier Mitglieder von Coldplay, die im Jahre 2000 mit Parachutes ein ja, furioses Debüt hingelegt haben und damit den Grundstein für eine ja, der größten modernen Rockband-Karrieren gelegt haben, war zu dem Zeitpunkt auch in dem Sinne noch gar nicht so absehbar. Also in UK war das schon ein Riesenhit, war auch lange in den Charts, natürlich auch auf Platz 1 dort. In anderen Ländern war das Album eher so ein bisschen unterm Radar, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und der große Durchbruch kam dann erst eine Ecke später. Auch wenn auf dem Album jetzt schon der ein oder andere große Hit ist, der mittlerweile auch schon ja, beinahe eine Hymne geworden ist. Coldplay habe ich ja letztes Mal auch schon so ein bisschen anmoderiert als eine Band, die gerade zu Beginn der Karriere sehr im Fokus und auch ein Kritikerliebling war. Also das war eine Band, die sehr in der Musikkultur ein hohes Ansehen genossen hat, galt als sehr talentiert, mit einem ja, sehr auch hochwertigen Output, hat sich dann im Laufe der letzten ja, über 20 Jahre mittlerweile dann dahingehend entwickelt, dass Coldplay kommerziell absolut mega erfolgreich geworden sind. Also die sind in einem Atemzug zu nennen mit, ja, weiß gar nicht, wer da überhaupt noch in der Riege mitspielt. Vielleicht Rammstein. Die Foo Fighters, Rammstein vielleicht. Aber sind mit Sicherheit mit die größten und kommerziell erfolgreichsten Bands, die man aus diesem Bereich sich nur vorstellen kann. Parallel zu dieser Entwicklung ist dann aber auch der Output, ich sag mal, umstrittener geworden in der Musikszene und bei den Kritikern. Also die kommerziell erfolgreichen Alben gelten gemeinhin jetzt nicht als die musikalisch anspruchsvollsten und raffiniertesten. Und da wird ihnen auch so ein bisschen nachgesagt, dass sie sich da verloren haben, auch über die Zeit. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie man das bewerten kann und soll. Ich höre sie immer noch ganz gern. Waren sicherlich nicht alle Alben auf dem allerhöchsten Niveau. Aber das, über das wir heute sprechen, war für mich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Wie ist es euch damit ergangen?
Ganz kurz zu der Thematik nur. Ich glaube, es gibt auch viele, die Coldplay so als, die so sagen, das geht gar nicht irgendwie, Coldplay zu hören und sowas. Glaube ich so. Dass viele, die so richtig verabscheuen und sagen so, ah nee, Coldplay, das ist doch nichts und so, einen dann belächeln, wenn man das hört oder sowas. Habe ich so zumindest das Gefühl. Aber mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich mag Coldplay auch immer noch. Bin leider noch nie in den Genuss gekommen, die live zu sehen, im Gegensatz zu dir. weil wenn man da sich Live-Konzerte irgendwie anguckt, was da immer an Show geboten wird und mit diesen komischen Lichtarmbändern, wo sie da teilweise hatten, wo dann gleichzeitig alle aufleuchten und so, das ist schon sehr, sehr spektakulär. Und ich glaube auch ein paar Lieder, wo auf dem Album drauf sind, werden ja auch heutzutage wahrscheinlich immer noch gespielt auf Konzerten. Ja. Und sind immer kleine oder große Highlights. Also mir hat es gut gefallen.
Ich bin sehr demütig, weil so spektakulär habe ich gar nicht wahrgenommen. Also ich fühle mich jetzt gerade wieder schlecht vorbereitet. Ja, wenn es so ist, wie der Analytiker das in kurzen, prägnanten Sätzen 20 Minuten ausgeführt hat, dann muss ich mir Coldplay nochmal vornehmen.
Okay, weil...
Mir war das gar nicht so bewusst, dass die so mega erfolgreich sind.
Ja.
So, anscheinend ist es nicht so ganz die Musik, die bei mir öfters
gibt's auf,
aktiv aufblitzt.
YouTube ist, glaube ich, das ganze Konzert aus Rio.
Ah, aus Rio.
Sehr empfehlenswert.
Die spielen halt unter Stadion, spielen die nur noch ganz selten. Also die sind wirklich so...
Ein bisschen abkommen.
Oder ich
würde da in eine kleine...
Ja, das wird ihnen so ein bisschen nachgesagt. Okay. Ich habe da... Also jetzt, um hier mal wieder so ein bisschen hier einen raushängen zu lassen.
Ich habe mit der Telekom in einem Raum von 1000 Leuten gesehen.
Ja, ich habe sie in Offenbach vor 600 Zuschauern gesehen, vor 2 oder 3 Jahren. Und das war schon eine sehr intime Atmosphäre, was ein bisschen... blöd war, also blöd ist vielleicht auch untertrieben, das war irgendwie eine Woche nach dem Anschlag damals in Paris im Bataclan und war irgendwie dann ein mega mulmiges Gefühl, so auf dem Konzert zu sein. Aber an sich war das schon genial, auch die in einem kleinen Rahmen zu sehen. Ich hatte es auch vorher schon mal bei Rock am Ring gesehen. Natürlich wesentlich größer. Da war dann noch so ein Unwetter, was die Show dann auch nochmal so ein bisschen beeinflusst hat und vielleicht auch gut noch besser gemacht hat. Ja, finde aber Coldplay generell toll. Und
der Erfolg ist abzuleiten aus Regeln, die sie innerhalb der Band eingeführt haben. Erstens, Gewinne werden geteilt. Zweitens, Drogenkonsum führt zum Ausschluss aus der Band. Das ist das Geheimnis.
Gewinne, Gewinne, Gewinne.
Ja, ja. War nur so ein Anmerker. Und sie sind ja auch sehr engagiert bei Oxfam. Haben mehrere Kampagnen unterstützt, Amnesty International. Live Aid. Das ist
so eine Saubermann-Band irgendwie, oder?
Ja.
Wo einfach schon. So alles richtig macht, irgendwie so, was man.
Keine
Skandale.
Also Flussreinigungssysteme unterstützen sie. Also die machen, glaube ich, dann auch Gutes mit ihrem. Ja. Mit ihrem.
So das kommen sie, glaube ich,
auch Geld.
Und so, ja.
Wisst ihr, was ich was cover?
Nee.
Zeigt eine Fotografie eines sich drehenden Leuchtglobus, den die Band für 10 Pfund bei W.H. Smith gekauft und dann mit eigener Kontaktkamera aufgenommen habe. Und der hat die Band auch auf ihrer Tour begleitet und ist auch im Musikvideo zu sehen. Also es war, den habe ich einfach gesehen dort bei diesem W.H. Smith, habe ich es gekauft und der hat dann Berühmtheit erlangt, dieser Globus. Leuchtglobus, der sich dreht. So, don't panic.
Schöne Kanaltrennung am Anfang, wo nur auf einer Seite die Gitarre zu hören ist und dann kommt Chris Martin mit dieser typischen Chris Martin verletzlichen Stimme dazu. Insgesamt finde ich eine sehr eingängige Melodie direkt bei dem Lied und ja, ein schöner Auftakt in so ein Album. Nicht zu aufgeregt, sondern ganz entspannt reinstarten.
Mit geiler Botschaft, die da lautet: Und wir leben in einer schönen Welt. Ja. Auch mit Corona.
Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Erinnert mich am
da
Anfang.
Da schiffert es mich.
Jetzt nehme ich dir kurz die Überleitung weg, da wollte ich noch kurz was dazu sagen. Erinnert mich am Anfang auch so ein bisschen an Jack Johnson. Hat sowas auch Ruhiges und Beruhigendes, was ja auch dann wieder...
Bananencakes da.
Ja, genau. Ah, was zu der Botschaft ja dann auch passt irgendwie. Und ich fand am Ende auch ein Stück weit überraschend, also ich habe das Album schon häufiger gehört, aber jetzt auch dann nochmal, wenn man so bewusst drauf achtet, dass sich da am Ende so mit diesen elektronischen Gitarren, die dann da reinkommen, erinnert es doch auch durchaus an das modernere Coldplay, also moderner. Von den letzten 2, 3 Alben.
Moderner.
Ja, moderner.
Den hatten wir schon mal, den Witz. Ist nicht gut ausgegangen, wenn ich ihn
da. Ja, stimmt. Ja gut, Shiva. Hä?
Shiva ist so das, die Blaupause für ein Coldplay-Lied, glaube ich. Am Anfang dieser kurze, ruhige Beginn und dann geht so dieses, wie ich nenne das gerne, das Geballere, wo aber nicht zu sehr losballert, aber dann kommt eben dieser Auftakt ins Lied und es ist so eine Aufbruchstimmung irgendwie.
Martin beschreibt, dass es ein Titel für eine bestimmte Frau, verrät aber nicht für wen und man mutmaßt, dass es Natalia Imbruglia war.
Liebe Grüße.
Ja, alles Liebe, alles Gute an dieser Stelle. Habt ihr gezupfte bemerkt, was es für ein Takt war, Freunde, danach? Um mal etwas musikalisch zu werden.
6/8
ist natürlich ein reiner 6/8-Takt. Ja, Christoph hat natürlich recht.
Ja, man kann den Bruch auch kürzen.
Und das gibt es, glaube ich, nicht so oft Lieder im 6/8-Takt. Ich habe mal gegoogelt, um sicherzustellen, dass es wirklich ein 6/8-Takt ist. Und da gibt es Foren, wo Schlagzeuger 6/8-Lieder suchen. Und da wird auch Schieber immer mal wieder
genannt. Ist es dann nicht
2/4, wenn man das kürzt? Also. Nee. Leider nicht. Also egal, wie du gekürzt hast, ist es falsch, aber ja. Mathe, ich kann doch das nicht. Dafür hattest du Französisch.
Genau. Bonjour, Monsieur. Wie hoch Martin mit der Stimme kommt beim Chorus, das ist ja fast unvorstellbar. Also ja. Ich mag ja so hohe Stimme nicht bei Männern.
Oh.
Aber das ist schon, ja.
Ja, einzigartig wie das ganze Lied. Ja. Hat dann auch wieder so ein bisschen soulige Elemente auch an der einen oder anderen Stelle. Also wirklich sehr abwechslungsreich.
Ja.
Gut, dann kommen wir zu Spice und nicht Spieß, wie man vielleicht denken
würde. Spice! Wird. Bring mal ein Beat voll Spice, ne, wolle Maure.
Wow. Okay. Da ist der Name auch so ein bisschen Programm, wie ich finde. Also dieses, ich weiß, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein für Spy. Also so ein Spion, ja, wow.
Ah.
So dieses spionhafte, konspirative dringt da für mich auch aus jeder musikalischen Note mehr oder weniger.
Inspiriert durch John Barry, The World Is Not Enough, wurde da zu dem Zeitpunkt, wo der Song geschrieben wurde, auch gerade produziert. Und es gibt eine große Liebe der Band zu James Bond Filmen, daher ist das entstanden.
Im Refrain, beziehungsweise die E-Gitarre im Hintergrund mit schönem Tremolo-Effekt.
Ja, steht bei mir auch.
Ich habe nämlich aber dann nochmal kurz gucken müssen, ob es denn jetzt ein Tremolo- oder ein Vibrato-Effekt ist.
Es ist
eindeutig ein Tremolo-Effekt. Definitiv. Der Unterschied, liebe Freunde, könnt ihr euch ganz einfach merken. Wenn ihr was hört und haltet euch dann immer ganz kurz die Ohren zu und macht sie dann wieder auf, dann ist das ein Tremolo. Wenn jemand ein Geräusch macht, einen langen Ton, Christoph, mach das mal bitte, ich zeige mal kurz Vibrato. Das war Vibrato. Wenn ihr in dem Moment, mach nochmal, jetzt die Ohren immer schnell auf und zu machen. Das wäre dann Tremolo.
Um so ins dazu. Ernsthafte wieder abzudriften.
Das war sehr ernsthaft, das war sehr musikalisch.
Dieses Lied macht das Album tatsächlich in China verboten.
Warum?
Ach, weil Spione kamen aus dem Wasser, hat China dazu bewogen, dieses Album zu verbieten.
Naja.
Muss jeder selber wissen. Und ich wünsche mir
ein großer instrumentaler Schluss mit einem endlosen Soli. Das wäre
so genial bei dem Lied. Das wäre echt schön. Was hier, was das Lied hat, ist das Äquivalent zu einem Moshpit-Moment in einem Metal-Stück oder einem Hardrock-Stück oder einer Wall of Death, beziehungsweise in einem elektronischen Lied, wenn der Beat droppt. Und das haben sie hier bei 1 Minute 18 quasi in die Indie-Version gepackt. Und das ist ein Moment, den ich bei dem Lied immer extrem lieb. Also gerade wenn man es eigentlich nach dem ersten Refrain, schon beim zweiten Mal wartet man dann drauf, wenn das später im Lied wieder passiert, dass wirklich so dieser ruhige Moment kommt und plötzlich setzt es so ein. Und das ist so ein Moment, der mich immer richtig, wie man so schön sagt, der schiebt mich ganz anders.
Lied Nummer 4.
Sparks.
Sehr entspannt, das Lied. Für mich, da hatte ich dann so ein Bild vor Augen wie Chris Martin. Ich weiß nicht, ob es ein Video dazu gibt, aber wenn es ein Video dazu gibt, dann sitzt immer er Videos. Alleine in der Hütte. Es regnet draußen. Er sitzt so ein bisschen mit den Armen aufgelehnt auf dem Tisch da, legt so den Kopf ab und singt es so vor sich hin. So entspannt im Regen. Man kann nichts anderes machen, da singt man halt so vor sich hin.
Das Video gab es ja bestimmt noch nie.
Nee, glaube ich nicht.
Bemerkenswert ist, dass der Bass mal in den Vordergrund darf. Kommt gar nicht so oft vor, aber hier ist der Bass sehr schön im Vordergrund.
Hat einen tollen Refrain, das Lied mit der Kopfstimme.
Ja, drauf, ja. kann man das auch sparen, solche Bemerkungen?
Ja, nee, das ist doch immer, das ist doch ein guter Tipp. Das ist doch ein Tipp-Top-Tipp.
Naja.
Gut.
Yellow.
Der große Hit.
Yellow. Der größte Hit auf dem Album.
Erfolgreichster, wichtigster.
Würde ich sagen.
Live vor allem der wichtigste.
Ja, live. Also von dem Album auf jeden Fall der wichtigste Live-Song, glaube ich. Ja, ist halt einfach ein reiner Klassiker, macht live viel Spaß, das zu sehen, glaube ich, macht auch viel Spaß zu spielen, das spielen wir in der Band immer mal wieder.
Ah,
Band. Kann man nur empfehlen, also das macht richtig Bock. Black and White September übrigens auch auf Spotify zu finden mit unserer aktuellen Single, Here and Now.
Hörenswert.
Lecker.
Minimalistischer Einsatz der Gitarre-Riffs in den Verses, aber Dominanz nach dem Chorus. Kannst du das als Musiker so bestätigen?
Ja, kann ich so bestätigen. Ich spiele bei diesem Lied Akustikgitarre. Der andere Gitarrist, der Tim, der spielt da E-Gitarre.
Wie heißt die Band nochmal?
Black and White September, zu finden auf Spotify.
Gibt sie an Farbe?
blackandwhiteseptember.de. Ja, aber die E-Gitarrenspur ist gar nicht so, oder es ist, das Ende vom Lied ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Es hört sich simpel an, aber da ist so ein Taktumbruch irgendwie drin. Und der, wenn wir das lange nicht gespielt haben, wie jetzt nach 2 Jahren Corona-Pause wahrscheinlich, wenn wir uns irgendwann nächstes Jahr treffen können, dann müssen wir da erstmal wieder reinkommen. Aber wir sehr, sehr schön. Wir freuen uns
auf das nächste Live-Konzert mit Black and White September.
Liebe Grüße.
Kann am Oktober sein. Das spielt keine Rolle.
Ja.
Trouble.
Der nächste Hit, oder?
Ja, ist ein Hit. Ist bekannt. Ist, geht ins Ohr. Bleib im Kopf, habe ich jetzt gerade hier so einen Radioslogan zitiert. Aber es ist auf jeden Fall so. Werbung.
Unnützes Wissen, dieser Song hat 2 Musikvideos. Das erste Video wurde in Großbritannien durchgeführt. Martin wollte es dann aber und hat gedacht, das sei zu dunkel und zu düster für das amerikanische Publikum und hat dann einen zweiten, leichteren Video gedreht für den amerikanischen Markt.
Die Amis. Es ist auf jeden Fall ein sehr voluminöses Arrangement. Gerade wenn dann alle Instrumente einsetzen, dann ist es schon sehr kraftvoll und ja,
aber umfangreich. Sorry an der Stelle, ich gebe es jetzt wirklich, es ist leider abgecovert, denn das ist eigentlich Pink Floyds Comfortable Numb. Comfortably Numb.
Ja, also es ist auf jeden Fall sehr schön arrangiert insgesamt.
Ja, genau.
So mit E-Gitarre, Akustikgitarre, Klavier mit dabei. Das ist so eine ganz, ganz schöne Mischung irgendwie.
Sind da Harmoniewechsel drin? Das ist so spannend.
Ja, sicher. Ja, ja, klar.
Sehr harmonisch. Dann kommen wir zum Titeltrack.
Was ist
das? Parachute.
Was ist das?
Fallschirm.
Nein, dieses ultra kurze Zwischenspiel.
Ja, das ist so, ich denke, der war.
Hat's nicht an irgendein Lied gepasst?
Der war auf dem Bett gesessen, hat es kurz mal eingespielt.
Der gute
Chris Martin. Eingespielt und gedacht, naja, komm, das packen wir noch mit drauf. Es gibt ja manchmal solche kleinen so
Skits.
Ein reines Interludium.
Das ganze Album muss 63,4 Minuten lang dauern.
Ja, es ist an der Stelle nicht so nötig.
Gut, Highspeed.
Highspeed ist sehr ruhig, hat aber irgendwie was ich konnte es nicht beschreiben, es hat so aktivierende Tonfolgen drin, die so einen gespannt machen.
Ich habe es genannt. Und eine sehr klare Akustikgitarre irgendwie.
Und ich habe da stehen, gefällt mir nicht.
Ja, richtig. Und das wird dann so komisch country-mäßig auch. Es ist irgendwie...
We Never Change. Sehr ruhig und traurig kam mir das Lied insgesamt vor.
Singer-Songwriter-Beginn müsste Sebastian gefallen.
Ja, jetzt nicht so
unbedingt. Muss sagen.
Also nicht schlecht, aber es war jetzt nichts, wo mir außergewöhnlich gut oder schlecht gefallen hat. So.
Ich habe es als Schwächephase auf dem Werk.
Ja, habe ich auch. Da geht im Album so ein bisschen der Dampf aus, ja, gerade an der genau. Stelle.
Und es geht leider so weiter.
Ja, nimmt halt so den klassischen Coldplay-Verlauf, auch so das letzte Lied, habe ich geschrieben. Ja,
nicht Fisch, nicht Fleisch, bin hin und her gerissen.
Schon schön insgesamt, aber schon schön.
Schwacher Schluss.
Ja, hat aber dann auch irgendwie so was Chansonartiges, wie ein bisschen ein coolerer Udo Jürgens.
Wobei dieser Hidden Track, den finde ich jetzt wieder schön.
Das ist dann so ein Lied da, und das Video gab es wahrscheinlich auch schon, aber das ist so auf dem Schiff, das Abschiedslied auf dem Schiff einfach, wenn man so wegfährt gerade, wenn man so wegschippert.
Goodbye Sailor sozusagen.
Ja, genau. Goodbye Sailor.
Ja. Aber so hinaus wird es doch so ein bisschen.
Ja, nimmt ein bisschen ab, so ein bisschen auf jeden Fall.
Kein Bock mehr gehabt, ne?
Ja, das
also machen wir mal ein Zwischenspiel drauf von ein paar Sekunden und mal ein bisschen experimentell
aber
und dann lassen wir es auslaufen.
Man muss sagen, der Anfang entschädigt irgendwie dafür. Also ich finde.
Die ersten 6 Lieder sind
Bombe. Das reicht eigentlich auch schon. Und es war sehr kurzweilig auf jeden Fall, das Album, finde ich. Das war mit Abstand das kurzweiligste von den 3 Alben, was wir diese Woche hatten. Ja, aber insgesamt doch schon stabil, würde ich sagen, stabil.
Stabilität. Gibt's Favorites?
Vater.
Trouble.
Eusel. Yellow.
Christoph. Spice.
Danke. Bitte.
Das war kurz und knackig. Sehr knackig.
Halt, Moment. Christoph, halt. Du hattest Trouble. Vater, du.
Ich hatte Trouble. Spice.
Ja, okay.
Bringt wieder alles durch. Ne?
Ab aufgeschrieben. Kommen wir zu den Hausaufgaben der nächsten Woche.
Oh mein Moment. Gott, ja, mir schwant irgendwie heute irgendwie was ganz Wildes so.
Ja, du hast ja auch schon angekündigt, dass deins irgendwie ganz wild wird. Also
meinst du, genau.
Ja, Christoph, möchtest du beginnen?
Möchte Christoph beginnen?
Nein, der muss ja wieder der Abschluss machen, damit er wieder...
Dann fange ich an. Du hattest vorhin gefragt, was wir an irgendeinem Tag 2019 gemacht haben.
Ja.
Jetzt frage ich dich, mein guter Bruder. Was haben wir denn am 26. Oktober im Jahre 2019 gemacht?
Ich kann es auf jeden Fall rausfinden. Im Jahr 2019?
Was ich sagen kann, ist, dass am 26. Oktober 2019 hat der Hamburger Sportverein gegen den VfB Stuttgart mit 6:2 gewonnen. Bagariata hat dabei ein Tor erzielt und wir haben auf Bagariata gewettet und haben dadurch Geld gewonnen. so viel dazu.
Da waren wir in Ludwigshafen.
Da waren wir in Ludwigshafen im BASF Weinhaus oder sowas.
Feierabendhaus.
bei einem Konzert, bei einer Band namens Get Well Soon. Und du freust dich jetzt schon richtig doll auf Get Well Soon.
Ja.
Und ich sag dir, Pech gehabt. Ich nehme nämlich nicht Get Well Soon.
Ich nehme nämlich
die Vorband, die aber zusammen mit Get Well Soon, beziehungsweise mit dem Sänger von Get Well Soon gearbeitet hat, hat unter anderem letztes Jahr den Soundtrack zum Netflix-Film Wir können nicht anders veröffentlicht. Es geht um Alex Meyer, die übrigens seit 12 Jahren in Mannheim wohnt und darüber gesagt hat, ich hätte nie im Leben geglaubt, dass ich nach dem Studium hier bleibe, aber es ist super. Es hat eine Zeit gebraucht, aber ich mag Mannheim. Diese Stadt ist einfach ehrlich. So viel dazu. Und Alex Meyer mit dem Album, das den Namen trägt, Wann fangen wir an, ist eure Hausaufgabe für die nächste Woche.
Dieses Mittwoch, nächste Woche. Die Stadt ist ehrlich. Ich habe so dieses, da hatte ich mal mit einem Lieferant von mir, der aus dem Ruhrgebiet kam und der so gemeint hat, so dass. Nee, leider nicht. Dass der gemeint hat, so dass hier die Rhein-Neckar-Region und auch so dieses Ruhrgebiet so ein bisschen Ähnlichkeiten haben, weil es doch beides so auch so eine ehrliche Industrieregion ist und daher die Leute dann auch so dieses Direkte und Kernige irgendwo haben. Und ich finde, das trifft schon auch irgendwie zu. Das fand ich eine gute Beobachtung.
Neben Mannheim gibt es einen kleinen, schnuckeligen Ort mit Namen Ludwigshafen, der eine Konzertarena besitzt, die da hieß...
Die Eberthal.
Ludwigshafener Eberthal. Dort habe ich mit meiner Gattin Nicole im Jahr 1986 Event, das Konzert, das sehr schöne Konzert lauschen dürfen, einer Band mit einem Sänger, der... unter starkem Einfluss von LSD, einer üblen Drogennacht, ein Werk verfasst hat.
Die Söhne Mannheims.
Und daraus eines der für mich beeindruckendste Konzeptalbum Standard, das ich, wie gesagt, 1986 auch live gehört habe. Wir hören in der Hausaufgabe.
Erschienen am
17. Juni 1985. Mit dem Titel Misplaced Childhood, Marillion, mit dem Sänger
Fish. Marillion, die wurden doch am Anfang auch schon immer wieder angekündigt hier.
Genau, ja, und stimmt, jetzt ist es soweit. Marillion, Misplaced Childhood.
Lassen wir uns überraschen.
Cool. Konzeptalbum bitte nur am Stück hören.
Okay, da haben wir jetzt diese Woche ein bisschen spezielle
Aufgaben. Jetzt habe ich ein bisschen Angst.
So, kommen wir zur Neuerscheinung.
Ich kenne es eh wieder nicht, Sebastian, also ich kann keine Angst haben.
Das kennt, glaube ich, keiner von euch, bin mir nicht sicher, ist rausgekommen am 5. März.
Oh ja.
Ein Album mit 11 Songs. Und zwar, wie bin ich auf dieses Album gekommen?
Sebastian, wann treffen wir uns morgen wieder?
Ich glaube, kurz nach acht müsste er fertig sein eigentlich.
Also dann.
Einer unserer...
Noch ein köstlicher Schluck Wein.
Einer unserer Kollegen.
Wie unsere Kollegen?
Ja, Podcast-Kollegen.
Ah.
Von einem der größten Podcasts Deutschlands.
Neben uns.
Ja. Den wir auch hier schon im Podcast besprochen haben, hat dieses Album in seinem Podcast empfohlen. Der gute Olli Schulz hat dieses Album geliebt oder liebt es auch immer noch und hat es mehrmals empfohlen. Weil ich seine Meinung
dadurch wird's nicht besser.
Generell schätze, habe ich versucht, das auch zu hören. Ich habe mal versucht am Anfang. Und bin mehrfach gescheitert und der hat es aber wochenlang so eingehämmert und in jeder Folge erwähnt, wie toll dieses Album ist, dass ich dann immer wieder dazu gekommen bin und gedacht habe, ich muss mir das anhören.
Ich habe gerade nur einen Gedankengang, ob es vielleicht Helge Schneider sein könnte, weil der hat doch irgendwas rausgebracht, aber ich hoffe einfach auch nicht.
Und das wäre auch meine Bitte. Also Papa, du hast gerade gesagt, deins ist ein Konzeptalbum, sollte am Stück gehört werden. Ich würde euch auch bei meinem Album wirklich inständig darum bitten,
wenn das so von Herzen
kommt. Es soll auch ja in der Vergangenheit schon vorgekommen sein, dass ein Album nur einmal gehört wurde. Bitte hört es mindestens zweimal und hört es weiter durch. Also ich habe mehrfach in den ersten 4 Liedern abgebrochen. Und erst als ich
so erbrochen,
abgebrochen. Als ich irgendwann mal bis zu Lied 6 gekommen bin oder 7, habe ich erst mal verstanden, was da passiert. Man versteht es beim ersten Mal nicht.
Musikalisch.
Ja. Und irgendwann versteht man es und dann, wenn man dann wieder die ersten Lieder nämlich hört, deswegen muss man es auch mehrmals hören, dann ergibt es ein ganz anderes
Bild. Darf ich dich anrufen, wenn ich es nicht verstehe?
Und, ja, gerne. Und es fühlt sich ganz anders an und dann ist das eines der größten musikalischen Meisterwerke, Christoph? Die ich seit langem gehört habe.
Christoph, ja? Du musst noch sagen, von wem und was.
Ja, ach so.
Sonst muss ich jetzt den Podcast hören von diesem unbedeutenden Mensch, was du gesagt hast.
Also hört das Ganze bitte
ja, was
zweimal
ist es
und so weit wie möglich. Und das Ganze ist nämlich von einer schottischen Indie-Rock-Band, bestehend aus Aidan Moffat und Malcolm Middleton, die den schönen Namen Arab Strap trägt und As Days Get Dark als Album rausgebracht haben. Das ist ganz, es ist sehr speziell.
Kannst du mal ganz kurz in 2 Sätze, was sind deine Bedingungen?
Ah ja, mindestens 2-mal hören und auch durchhören. Also das ist wie so eine Serie. Es gibt ja so
2
Serien,
Sätze in
15. Ja, es gibt ja so Serien, wo man irgendwie 2 Folgen guckt und nicht so richtig reinkommt. Sebastian, und irgendwann kommt man dann rein und dann ist es die Lieblingsserie. Also das ist, ist einfach so, dass man sich da manchmal ein bisschen durchquälen muss. Ah, und das ist vielleicht auch hier so. Also das ist aber, das ist so toll, wenn ihr das versteht, wenn ihr irgendwann mal drin seid.
Lieber Christoph, wir versprechen dir, wir quälen uns für dich durch und wir werden dir
völlig
unverblümt dann auch die Meinung
geigen. Es ist ein Träumchen.
Gut. Aller gut. Sind wir fertig für heute.
Aller hopp.
Ja. Wünschen euch allen ein wohliges Restleben bis zur nächsten Folge.
Vor allem.
Genau, bleiben Sie gesund, testen Sie sich fleißig, lassen Sie sich impfen. Wir werden wie immer präsentiert von den großartigen Kollegen von meinmusikpodcast.de. Checkt da die Seite aus. Ganz viele tolle andere Podcasts, die
und
da
an
noch
Essen gibt. Denken und an Wein denken.
Genau, Essen, Zeche,
die Wein. Die Stadt, Essen auch.
Ja, und man sollte auch beim Weintrinken immer essen. Und damit beenden wir die Folge für
danke
heute.
Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Adios.
Tschüssling.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.